Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Sendung vom 4. Juli 2024 experimentieren wir zum Thema postkoloniale Studien. Bei uns zu Gast Professor Dr. Aram Ziai, Politikwissenschaftler und Inhaber der ersten Professur für postkoloniale Studien in den Gesellschaftswissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, die an der Universität Kassel angesiedelt ist. Herr Ziai, willkommen, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Schönen guten Tag, Herr Schake. Ich freue mich.
Ja, wunderbar. Wir steigen direkt sozusagen ein. Die postkolonialen Studien beschäftigen uns heute. Und natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja im Regelfall keine Experten sind für dieses Thema oder auch für Themen, die in diesem Themenkomplex sich bewegen. Was genau ist das? Und wie definieren Sie das Forschungsfeld der postkolonialen Studien? Ja, damit wir ein Verständnis davon bekommen, was Ihr Thema ist.
Postkoloniale Studien beschäftigen sich mit den Nachwirkungen des Kolonialismus. Das heißt, sie fragen eben nicht nur, wie hat der Kolonialismus früher gewirkt, sondern halt eben auch, inwiefern finden wir auch heute noch Spuren vom Kolonialismus oder inwiefern sind heutige gesellschaftliche, ökonomische Strukturen noch geprägt von eben den Unterschieden, die man eben auch im Kolonialismus gemacht hat zwischen Europäern und anderen.
Und gut, danke erstmal sozusagen für diese erste Intro. Was mir, also jetzt jemand wie mir, der halt irgendwie lediglich sich über die Medien informiert, über diese Themen, immer wieder so in den Sinn kommt, das sind so Schlagworte, Stichworte, die man manchmal gar nicht so gut einordnen kann. Also mir begegnet da beispielsweise das Wort Dekolonisierung. Ne? Und ich sag mal, jetzt als ich in der Schule war, da haben wir irgendwie was von Entkolonialisierung gehört, manchmal auch von Dekolonialisierung. Meistens hat man sich da auf die Länder in Afrika bezogen, wo das erst im letzten Jahrhundert stattgefunden hat. Also gibt es Unterschiede in diesen Begrifflichkeiten? Weisen diese Begrifflichkeiten auf möglicherweise dahinterliegende theoretische Konzepte auch hin?
Also von Entkolonialisierung hat man halt eben vor allem gesprochen im Kontext der kolonialen Herrschaft der Europäerinnen in Afrika, Asien, Lateinamerika und im Zuge der antikolonialen Bewegungen, die sich eben von dieser Herrschaft befreien wollten. Wenn man jetzt heute von Dekolonisierung oder Dekolonialisierung spricht, dann geht es meistens eben gar nicht unbedingt um so die Souveränität, um die formale Unabhängigkeit von den europäischen Kolonialmächten, weil die ist in der Regel ja schon erreicht worden, sondern es geht halt eben um weitergehende Bereiche, dass man halt eben beispielsweise sagt, ja, die Engländer sind weg, aber das, was wir in der Schule lernen, ist immer noch genau das, was die Engländer uns eben in den Curriculum geschrieben haben. Und davon würde es sich auch zu befreien gelten. Oder dass halt eben Bereiche, die jetzt eben nicht direkt einer politischen Kontrolle unterstehen, beispielsweise die Wirtschaft, eben auch immer noch eben von Akteuren aus den ehemaligen Kolonialmächten geprägt sind. Also da hat Kwame Nkrumah, der erste Präsident Ghanas nach der Unabhängigkeit 1957, hat den Begriff Neokolonialismus geprägt, hat gesagt, okay, wir sind jetzt unabhängig, aber unsere Wirtschaft wird eigentlich immer noch von außen kontrolliert. Und das sind eben Phänomene, die auch bis heute in vielen Orten uns gegenübertreten und mit denen sich eben die postkolonialen Studien auch befassen.
Mhm. Um vielleicht nochmal so an der Stelle konkret anzusetzen, was Sie sagen, wenn ich mir jetzt, ja, die Kolonialmacht ist nicht mehr da, was wir ja dann oft auch gesehen haben, ist, dass dann die nationalen Eliten, sage ich mal, aus den jeweiligen Ländern oftmals ja im Mutterland in Anführungszeichen ausgebildet worden sind, ne? Und die dann sozusagen auch führende Positionen oftmals übernehmen in ihrem jeweiligen Land, was dann halt auch formal unabhängig ist, sind genau das halt auch die Themen, wo man da so sozusagen nochmal drauf guckt, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, also Frankreich war eine Kolonialmacht mit in Afrika mit sehr, sehr vielen Kolonien, England, wir ja auch, also Deutschland, ne, was bei uns gar nicht so auf dem Zettel steht, und wo ja dann eine Situation herrscht, wo letztendlich Menschen kommen, die mit genau den gleichen Konzepten, Eurozentrismus beispielsweise ist ja dann vielleicht auch so ein Thema, oder mit den genau gleichen Wirtschaftskonzepten ausgebildet werden, dann in diese Länder zurückgehen und im Grunde genommen das Gleiche machen wie vorher. Ist das so? Kann man das so sehen?
Genau, das sehen manche Leute tatsächlich genau so. Und da wird dann halt eben auch nochmal deutlich, dass eben Dekolonisierung diesen weitergehenden Anspruch hat. Also dass da beispielsweise gefragt wird, naja, aber warum ist denn jetzt eben deren Ausbildung besser, weil die jetzt in England oder in Frankreich waren? So. Das heißt, es wird in Frage gestellt, was jetzt eben als eine gute Bildung gilt. Und das hängt halt eben auch zusammen mit der Entwertung, die halt eben Kultur und Wissen der kolonisierten Länder im Kolonialismus erfahren haben. Dass dann gesagt wurde, nee, also was es hier gibt an Wissen, das ist alles nur Aberglaube und Quatsch und traditioneller Humbug, brauchen wir nicht. Das Einzige, was an Wissen zählt, ist eben Wissenschaft, so wie wir sie in Europa irgendwie praktizieren und kennen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich total logisch, dann zu sagen, okay, deswegen kann das hier, was jetzt eben so einheimische Kultur, einheimisches Wissen ist, das kann alles weg. Und die Leute, die jetzt irgendwie hier den Staat übernehmen, die sollen dann halt eben auch in England ausgebildet werden oder in Frankreich oder in USA heutzutage oder halt eben auch in Deutschland. Und da sagen halt eben Leute aus den dekolonialen Studien, dass das ein Problem ist, weil da halt eben auch viel traditionelles Wissen eben auch verloren gegangen ist und halt eben auch Wissen, das mit bestimmten Werten zusammenhängt, die jetzt vielleicht quer liegen eben zu so einer europäischen, kapitalistischen, modernen, säkularen Industriegesellschaft.
Ja, danke für das Stichwort moderne Gesellschaft. Also die Moderne könnte man ja auch sozusagen als ein großes, ja, Projekt bezeichnen, möglicherweise sogar als ein Modernisierungsprojekt, was ja für sich einen gewissen Allgemeingültigkeitsanspruch in Anspruch nimmt, behaupte ich jetzt mal, und so eine allgemeingültige Erzählung auch darüber, was eigentlich Entwicklung ist oder was Leute sind, was sind Werte, ne? Also was wie ist sowas? Und könnte man jetzt sozusagen auch diese postkolonialen Studien und die Theoretiker, die damit in Zusammenhang stehen, könnte man das als eine Kritik an dieser Erzählung der Moderne begreifen, die ja von uns kommt?
Genau, also Vertreter der dekolonialen Studien sehen sich genau als solche, eben als Kritikerin einer kolonialen Moderne, wie sie es sehen. Und damit meinen sie nicht, dass jetzt die Kolonialherrschaft eben bis heute andauert, aber dass halt eben die heutige Gesellschaft und eben die ganze Moderne ganz stark geprägt ist vom Kolonialismus. Was die sagen ist, dass seit dem 16. Jahrhundert, also Herausbildung der Neuzeit, sogenannte Entdeckung Amerikas, seitdem der Kolonialismus eben die Weltgeschichte so stark geprägt hat, dass jetzt eigentlich eine Moderne ohne Kolonialismus nicht vorstellbar ist. Ohne die unermesslichen Reichtümer, die halt eben aus Lateinamerika besonders halt eben nach Europa geflossen sind, wäre halt eben die anschließende Industrialisierung in Europa auch gar nicht denkbar gewesen. Und wenn man sich das anguckt, in der Neuzeit war es eben tatsächlich so, dass die Europäer bis zu 85% der Fläche der Welt unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und das teilweise halt eben über 100, 200, 300 Jahre, das hinterlässt natürlich massive Spuren. Und genau mit diesen Spuren beschäftigen sich halt eben auch die postkolonialen Studien.
Gibt es denn, sage ich mal, historische Ereignisse, die wir möglicherweise auch in Geschichtsbüchern lesen könnten oder möglicherweise auch nicht, weil sie sozusagen auch dann von der Geschichtsschreibung, die ja auch beeinflusst ist von all dem, möglicherweise gar nicht auftreten. Aber gibt es historische Ereignisse, die im Besonderen zur Entstehung dieser postkolonialen Studien beigetragen haben?
Na, also man kann auf jeden Fall schon mal auch schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erkennen, dass Theoretikerinnen im globalen Süden sich mit dem Kolonialismus auseinandergesetzt haben. Also ein prominentes Beispiel ist halt Aimé Césaire, der schon 1950 eben ein prominentes Buch geschrieben hat über den Kolonialismus und vor allem halt eben auch über die koloniale Denkungsweise und wie eben die französischen Intellektuellen zu der Zeit völlig selbstverständlich von ihrer rassischen Überlegenheit überzeugt waren und dementsprechend auch mit afrikanischen Menschen umgegangen sind, eben auch im Kontext natürlich der französischen Kolonialherrschaft, aber halt eben auch mit Studierenden aus den Kolonien, die dann möglicherweise in Paris angekommen waren. Sowas wäre dann halt eben auch sowas wäre halt eben auch ein Beispiel dafür, wie ganz unabhängig jetzt davon, ob das eigene Land noch kolonisiert ist oder nicht, dass eben koloniale Strukturen eben nochmal überdauern, dass eben immer noch bestimmte rassistische Vorstellungen heute auch noch anzutreffen sind, die sich herausgebildet haben im Kontext des Kolonialismus, weil man halt eben die Herrschaft über andere Völker rechtfertigen musste. Womit hat man die gerechtfertigt? Natürlich mit der Idee, dass die anderen halt eben minderwertig seien, rückständig seien und man selber halt besser, progressiver, moderner, entwickelter und so weiter. Und das ist halt eben auch genau, was Sie halt eben angesprochen haben, Herr Scharke, mit der Vorstellung von Moderne und Entwicklung. Das war immer die Vorstellung, die eben von Europa und Nordamerika aus formuliert worden ist. Wir sind entwickelt, die anderen sind rückständig. Das heißt, es gibt eine universelle Skala und da kann man halt einfach sehen, wer eben schon weiter ist und wer dann noch ein bisschen hinterherhinkt. Und das ist nichts weiter als die koloniale Denkungsart. Also, dass die eigene Gesellschaft so den Gipfel der menschlichen Entwicklung darstellt und dass, ob man dann sagt, die anderen sind weniger zivilisiert oder die anderen sind weniger entwickelt oder die anderen sind in der und der Hinsicht eben noch rückständig. Da ist halt eben auch immer der Anspruch dabei, dass man selber besser ist, dass man selber besser Bescheid weiß, moralischer ist, demokratischer ist, aufgeklärter ist und so weiter. Mhm.
Sie haben das ja gerade selber angesprochen, dass beispielsweise, also bei dem Beispiel Frankreich, ne, dass da kommen Studierende aus den Kolonien und kommen sozusagen in die ehemalige Kolonialmacht. Man hat Lehrende an der Universität, die natürlich logischerweise dann innerhalb des Systems sozialisiert sind. Mhm. Da sind ja sicherlich auch Dinge, die in uns allen drinne stecken, sage ich mal, denen wir uns möglicherweise gar nicht so bewusst sind. Und jetzt ist es ja so, wenn man jetzt so ein bisschen, es gibt ja so ein paar französische Theoretiker oder so eine französische Schule, die auch so ein bisschen als die Vorläufer identifiziert werden, eben von diesen postkolonialen Studien oder Dekolonialität oder mal als Beispiel Pierre Bourdieu, ein sehr, sehr bekannter Soziologe, der ja Militärdienst in Algerien abgeleistet hat und danach noch in Algerien geblieben ist, um dort zu forschen. Ja, oder da gibt es ja noch eine ganze Reihe von anderen, die auch irgendwie wie Bezüge haben. Und kann man, also die ja möglicherweise genauso beeinflusst sind sozusagen von diesen Rassismen, die dann in der eigenen Gesellschaft, in der Herkunftsgesellschaft irgendwie geprägt sind. Wie sind denn diese Leute damit umgegangen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die zumindest intellektuell in der Lage waren, das zu sehen, dass es da so eine Dissonanz irgendwo gibt.
Ja, da gibt es eine Reihe von Leuten, die halt dann eben auch so ein Stück weit zerrissen waren und natürlich einerseits eben auch geprägt von dem Wissen und den Gebräuchen und den Einstellungen und den Vorurteilen der Kolonialmacht, aber andererseits dann halt eben auch mit einer Realität konfrontiert haben, die sie halt auch dazu gebracht haben, das zu hinterfragen. Also Sartre ist natürlich halt eben auch so ein Name und und das hat halt eben auch manche dann dazu geführt, tatsächlich auch Partei zu ergreifen und sich dann halt eben auch zu lösen und zu sagen, nee, also was wir hier in Frankreich machen, das geht gar nicht. Das ist also gerade jetzt im Kontext des Algerienkriegs. Sartre hat ja auch das Vorwort geschrieben für das Buch von Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde. Und das war halt so ein radikales Manifest der antikolonialen Befreiung. Und da hat Fanon nicht nur massive Vorwürfe erhoben, sondern halt eben tatsächlich auch zur Gewalt aufzurufen, weil er gesagt hat, naja, der Kolonialismus ist eine Gewaltherrschaft und diese Gewaltherrschaft wird nicht weichen. Also wenn man sich der jetzt eben entgegenstellt mit friedlichen Mitteln, werfen die einen ins Gefängnis und lassen einen verrotten. Und das und im Kontext des Algerienkrieges war es ja noch sogar eine Stufe schärfer. Also überall dort, wo es halt eben auch Siedler gab, war die Entkolonialisierung ein ganz schwieriger Prozess, weil da halt eben eine weiße Minderheit auf ihren kolonialen Vorrechten beharrt hat und sich geweigert hat, halt eben auch die Gleichwertigkeit der Menschen vor Ort und eben auch ihre politische Unabhängigkeit anzuerkennen. Und als ich Fanon das erste Mal gelesen habe, war ich auch ein bisschen schockiert, eben auch über diese Befürwortung von Gewalt und welchen wichtigen Stellenwert das eben auch hätte im antikolonialen Kampf. Und erst später habe ich halt eben auch mitgekriegt, wie ist Fanon dazu gekommen. Der war Arzt und der war Psychiater und er hatte tatsächlich auch in Frankreich studiert, da halt eben auch den Rassismus kennengelernt. Ich glaube auch sogar im Militär mitgekämpft, halt eben im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen, als einer von, das ist ja auch fast vergessen, von mehreren Millionen Soldaten aus den Kolonien, die halt auch gegen die Nazis gekämpft haben, aber die halt eben in so der Erinnerungspolitik auch selten gewürdigt werden. Naja, und Fanon ist dann halt eben später auch nach Algerien gegangen, hat da als Arzt gearbeitet und hat sich dann da tatsächlich auch der algerischen Befreiungsbewegung angeschlossen und war dann als Arzt eben auch mit den ganzen Opfern der französischen Gewalt konfrontiert, mit denen, die gefoltert worden waren. Also die, das ist ja auch ein interessanter Punkt, die eine Folterpraxis eben zum Opfer gefallen sind, die man ja eigentlich nicht eben mit so den zivilisierten Nationen Europas zusammenbringt. Und da ist dann eben nochmal deutlich geworden, wie heuchlerisch das Ganze ist. Dass gerade die Nationen, die sich eben für so demokratisch, so aufgeklärt, so zivilisiert halten, dass sie überhaupt keine Skrupel haben, brutalste Gewalt anzuwenden, wenn es darum geht, eben die Eingeborenen an ihrem Platz zu halten. Und vor diesem Hintergrund nimmt dann halt eben auch so ein antikoloniales Manifest wie die Verdammten dieser Erde auch nochmal einen anderen Stellenwert an. Und ich glaube, das ist was die postkolonialen Studien eben erklären müssen und wo sie einen ganz wichtigen Beitrag leisten können, dass sie eben auch nochmal darauf hinweisen, wo die Wut herkommt. Wo die Wut herkommt, mit der eben nicht alle, aber manche Leute im globalen Süden eben auch der europäischen Herrschaft und eben auch verlängert, USA ist ja eine europäische Siedlungskolonie, der US-amerikanischen Herrschaft und dem Anspruch, mehr zu sagen zu haben, gegenüberstehen. Da ist unheimlich viel Wut. Und wenn ich jetzt nichts mit den postkolonialen Studien am Hut gehabt hätte, würde ich mich auch fragen, sag mal, wo kommt denn das her? Aber seit ich mich halt eben auch damit beschäftige, verstehe ich das viel besser. Weil es halt eben eine jahrhundertelange Vorgeschichte von Unterdrückung, Versklavung, Missachtung von Menschenrechten gibt.
Und das gerade sozusagen, also wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel Frankreich bleiben, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also ja. Das waren ja die Ideale der Französischen Revolution und vielleicht Teil eines Projektes der Moderne, ne, die dann diese Werte mit einem universellen Anspruch sozusagen durchsetzen wollte. Aber für alle anderen oder beziehungsweise hat es nur für bestimmte Gruppen halt irgendwo gegolten, weil wir wissen ja zum Beispiel auch aus der spanischen Kolonialisierungspraxis, dass man Schwierigkeiten hatte, den Indigenen sowas wie eine Seele zuzusprechen. Ne? Also ich meine, die Kirche hat ja da auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt, ne? Also im Sinne von einer, ja, sagen wir mal, Machtkooperation, ne? Also auf der einen Seite die Krone und mit der Krone verbunden, die Kirche, die ja auch einen Missionierungsanspruch gehabt hat, ne? Also das kann man das so sehen, dass das quasi auch durchaus parallel ging, auf der einen Seite auf der ökonomischen Ebene, aber auch auf so einer religiösen oder übergeordneten Ebene, die ja auch mit spirituellem Anspruch irgendwas zu tun haben könnte.
Genau, also das war ja halt eben auch die große Legitimation, dass man halt eben die neue Welt erobert im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi. Und das war in der Frühphase des Kolonialismus eben auch die Legitimation für koloniale Herrschaft, dass man ja das Wort Gottes bringt und das Christentum und dass man selber die wahre Religion halt eben auch hat. Was Sie vorhin angesprochen haben, es gab tatsächlich eben diese Kontroverse von Valladolid, wo sich dann halt eben Bartolomé de las Casas und Sepúlveda gegenüberstanden und Bartolomé de las Casas eben auch einer jener Kirchenmänner, einer jener Missionare, der eben auch entsetzt war über die brutale Gewalt, mit der halt eben in Lateinamerika mit den Indigenen umgegangen worden ist, von Seiten der Spanier und auch der Portugiesen. Und der dann halt eben bis vor den Papst halt eben gegangen ist, um zu erreichen, dass da ja die Leute auch als Menschen behandelt werden. Denn wenn sie eine Seele haben, dann können sie ja auch zum wahren Glauben bekehrt werden und dann kann man sie nicht einfach abschlachten oder zu Tode schinden. Und ja, und da hat er sich dann halt eben auch gewissermaßen auf einen faulen Kompromiss eingelassen, dass er dann letzten Endes eben auch gesagt, also zwar erreichen konnte, dass dann halt für die Indigenen Lateinamerikas zumindest minimal dann ein besserer Umgang erreicht wird, aber dass er dann halt eben gegenüber den afrikanischen Menschen, die eben auch als Sklaven nach Amerika gebracht wurden, das dann halt eben nicht mehr vertreten hat. Und dann ja, und da zeigt sich halt eben auch nochmal, dass wir da schon den Beginn des transatlantischen Sklavenhandels sehen. So. Mhm. Also vielleicht einfach nur kurz zur historischen Erläuterung. Also die indigenen Menschen Amerikas waren innerhalb von den 200-300 Jahren der Kolonialherrschaft fast ausgerottet worden. Also Schätzungen, dass eben von den 70 bis 80 Millionen indigenen Amerikas nach 200-300 Jahren Kolonialismus noch 10 Millionen übrig waren. Und die afrikanischen Menschen, die dann halt rüberkamen, eben um auf den Plantagen zu arbeiten, sind natürlich geraubt worden und unter unsäglichen Bedingungen eben verschifft worden, wo halt schon auch weite Teile der Menschen die Überfahrt gar nicht überlebt haben, um dann als versklavte Menschen auf den Plantagen dann ja, der weißen Vorherrschaft ausgesetzt zu sein. Also auch das hat einfach Spuren hinterlassen, die eben auch bis heute zu ja einem Unverständnis und einer Wut führen, wenn eben Weiße, ohne sich so dieser Geschichte, der Geschichte des Kolonialrassismus bewusst zu sein, ihnen ganz unbefangen gegenübertreten, da schimmert das dann manchmal durch.
Und weil ich hatte ja eben nach historischen Ereignissen sozusagen gefragt und ich habe jetzt hier gerade mal auf meinen Zettel geschrieben 1492, ne? Also was so die Reise, die Kolumbus wollte ja nach Indien, ne? So wird uns das ja übermittelt. Zufällig ist er dann deswegen heißen die auch Westindische Inseln da in der Karibik, ne? Weil man war auf dem Weg nach Westen, um Indien zu finden und ich meine, gut, dann sind sie irgendwann in Kuba irgendwie gelandet. Aber im Grunde genommen 1492, da reden wir ja, das sind ja mehr als 500 Jahre, ne? Mhm. Also so, das heißt, weil wenn oftmals ist es ja für uns, zumindest in meiner Wahrnehmung so, dass wir sagen, ja, Kolonialismus, das war mal irgendwie das Jahr 1800 irgendwas, ging das mal los oder sowas, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall, ne? Also in diesem Moment, wenn man sich das vor Augen führt, dass sozusagen ja schon mit der mit dieser Eroberung der neuen Welt zu diesem Zeitpunkt begonnen worden ist.
Genau, also zu 1492 würde ich gerne sogar zwei Sachen sagen. Zu 1789 kann ich dann auch noch was sagen, aber irgendwann müssen wir auch noch mal die Pause machen. Genau, also 1492 ist natürlich eben das klassische Beispiel und meine Tochter hat in der Schule das tatsächlich auch noch beigebracht bekommen, dass Kolumbus Amerika entdeckt hat. Was einfach auch ganz symptomatisch ist. Also dass so die europäische Perspektive, der Eurozentrismus so stark ist, dass eben die Perspektive der gesamten Einwohner dieses Kontinents komplett ausgeblendet wird und gesagt hat, entdeckt wird es jetzt eben durch uns. So. Und dass in der Folge halt eben auch dass man sich quasi den ganzen Kontinent unter Nagel gerissen hat, die Indigenen versklavt hat, zu Tode hat arbeiten lassen und dann halt eben neue Sklaven aus Afrika dann rübergeschifft hat. Das ist einfach so, also es fällt heute einfach sehr schwer, sich das anzuschauen, ohne halt völlig fassungslos zu sein, weil wir natürlich heute eigentlich eben davon ausgehen, naja, universelle Menschenrechte, kein Mensch ist jetzt irgendwie höherwertig gegenüber anderen, alle sollen das Recht auf Selbstbestimmung haben, auch kollektiv. Und das ist aber noch gar nicht so alt. Und das ist halt eben auch etwas, was erst im 20. Jahrhundert erkämpft worden ist durch diese antikolonialen Bewegungen. Und ich glaube, das müssen wir uns nochmal vor Augen halten, dass eben 1789, als dann eben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verkündet worden sind, ging es eben nicht um alle. Also die wichtigste und reichste französische Provinz war Saint-Domingue. Und in Saint-Domingue wurden viele, viele nicht-europäische Menschen halt eben auch versklavt. Teilweise auch sogar ein paar europäische. Aber da gab es halt natürlich eben auch schon Aufstände der versklavten Menschen schon im 18. Jahrhundert. Und die sind brutal niedergeschlagen worden. Und 1791 gab es halt eben einen weiteren. Nachdem halt in Frankreich verkündet worden war, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, haben die versklavten Menschen gesagt, ja, genau, das fordern wir auch. Und die französische Regierung war natürlich nicht einverstanden und letzten Endes hat sie dann halt eben auch versucht, den Aufstand militärisch niederzuschlagen. Es hat 13 Jahre gedauert, es war ein langer Krieg und letzten Endes haben aber die Aufständischen den Sieg erringen können und 1804 ist dann halt eben Haiti als erste unabhängige Republik auf dem amerikanischen Kontinent eben auch gegründet worden. Erste unabhängige Republik, muss man sagen, eben auch derjenigen, die eben versklavt worden waren. Denn vorher gab es natürlich auch schon die Ausrufung der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, aber das war halt dann eben, das waren die weißen Siedler, die eben jetzt nicht mehr die Steuern zahlen wollten, irgendwie an die britische Krone und das halt eben, da eben auch in einem blutigen Krieg ihre Unabhängigkeit errungen haben, aber wofür? Um dann halt eben anstelle des britischen Imperiums jetzt die neuen Kolonialherren zu sein und halt eben die Ausbeutung und Vernichtung der Indigenen dann halt einem weiter fortzuführen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen jetzt mal eine kleine musikalische Pause, damit Sie durchatmen können und wir beide hier auch. Und wir hören jetzt einen Titel und vielleicht sagen wir dann oder Herr Siehein noch dann ganz konkret etwas zu diesem Titel. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Götter der Technik mit uns sind und wir das zugespielt bekommen. Willkommen zurück im Stadtlabor. Hier und heute bei uns zu Gast Professor Dr. Aram Ziyai und unser Thema heute postkoloniale Studien. Wir haben jetzt schon über viele Dinge gesprochen. Wir haben einen großen historischen Bogen geschlagen bis zurück 1492. Das ist jetzt, um einfach nochmal so eine Zahl zu nennen, was ja normalerweise in unseren Geschichtsbüchern dann als die Entdeckung Amerikas beschrieben wird. Und wir haben eben eine kleine Musik gehört. Und Herr Ziyai, können Sie etwas zu dieser Musik sagen? Warum haben Sie die mitgebracht?
Die habe ich mitgebracht, weil die Band Dukum eben auch eine südafrikanische Band ist. Und gerade in Südafrika sehen wir auch viel von dieser Wut, die ich eben erwähnt habe. Also Sie wissen ja, das Apartheid-Regime ist ja bis in die 90er halt eben eins gewesen, wo die Weißen immer noch im Endeffekt die Kolonialherrschaft fortgeführt haben. Und jetzt gibt es zwar eben auch schon seit nunmehr über 30 Jahren eben auch ein anderes Südafrika, ein freies, ein unabhängiges Südafrika, aber dennoch hat sich an der ökonomischen Situation sehr wenig geändert. Und damit ist nicht nur gemeint halt eben die elende ökonomische Lage eines nicht ganz kleinen Teils der Bevölkerung, sondern eben auch so die Eigentumsverhältnisse. Und das ist beispielsweise halt eben in Südafrika gewesen, wie in vielen anderen Ländern auch. Die haben sich mit der Unabhängigkeit nicht geändert. Und die Plantagenbesitzer sind dann immer noch die Weißen. Also Namibia ist auch der Fall, da weiß ich zufällig halt eben auch gerade die Zahl, dass also 70% der fruchtbaren Böden in Namibia sind immer noch im Besitz der Nachfahren der ehemaligen Kolonialherren. Und das ist halt eben etwas, wo sich viele, viele schwarze Menschen dann halt eben auch fragen, okay, aber was ist das jetzt für eine Unabhängigkeit, wenn wir jetzt immer noch auf den Farmen der Weißen arbeiten müssen, immer noch für einen Hungerlohn, immer noch eben dieselbe miese gesellschaftliche Situation haben. Inwiefern ist das dann nicht alles eben ein großer Betrug gewesen? Und man hat es jetzt irgendwie anders genannt und jetzt gibt es auch Wahlen und man kann ab und zu wählen, aber letzten Endes verändert sich eben für das eigene Schicksal doch nicht allzu viel.
Vielen Dank nochmal, um diese Aspekte halt auch einzubringen. Also Sie hören, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Ich glaube, wir könnten tagelang darüber sprechen oder viele Sendungen dazu machen, zu diesen unterschiedlichen Aspekten. Heute geht es uns erstmal darum, so ein bisschen so eine Grundlage zu legen, dass wir sagen, worüber reden wir überhaupt? Ne? Und nachdem Sie halt auch, Herr Professor Siay, den Bogen geschlagen haben, so historisch, wo kommt das her, welche Ereignisse gibt es da, würde ich ganz gerne so ein bisschen stärker ins Hier und Jetzt kommen und Sie fragen, wer denn eigentlich so die aktuellen Denkerinnen und Denker sind, die den Diskurs im Bereich der postkolonialen Studien beeinflussen und natürlich auch mit welchen Themen Sie das tun.
Ja, da gibt es natürlich eben eine ganze Reihe, also zwei der Klassiker, die man erwähnen sollte, wären halt Edward Said, dessen Werk zu Orientalismus in den späten 70ern als so das erste postkoloniale Werk gilt gemeinhin, auch wenn es vorher schon Aimé Césaire gab, Frantz Fanon gab. Aber bei Said wird nochmal ganz stark der Fokus gelegt auf unser Wissen und auf die Kultur. Und er hat sich Literatur angeguckt und festgestellt, dass eben die Art und Weise, wie in der britischen und in der französischen Literatur über den Orient gesprochen wird, dass das eigentlich sehr wenig zu tun hatte mit den Realitäten der beschriebenen Länder dort, aber sehr viel zu tun hatte mit so den Projektionen, die man hier eben auf den Orient hatte und mit der Legitimation von kolonialer Herrschaft eben auch. Denn wenn da halt eben Despoten herrschen, die ihre Frauen unterdrücken, wenn es da halt eben Gewalt und Unterdrückung und Korruption gibt, dann ist das natürlich ein ganz wunderbarer Grund, um sagen zu können, oh, da muss der Westen eingreifen. Und das tut der Westen ja halt eben auch oft genug bis heute. Und eine, die das auch thematisiert hat, ist eine andere postkoloniale Theoretikerin, Gayatri Spivak. Und die hat den Begriff geprägt, oder nicht den Begriff, sondern den Satz geprägt, weiße Männer retten braune Frauen vor braunen Männern. Und da hat die sich bezogen auf die Mitte des 19. Jahrhunderts, wo eben die britische Kolonialherrschaft gesagt hat, oh, diese traditionelle Kulturpraktik der Witwenverbrennung, die müssen wir jetzt endlich mal verbieten. Das ist ja ganz furchtbar. Also Witwenverbrennung, die Frau, deren Mann gestorben ist, hat keinen Sinn mehr im Leben, die Sonne ihres Lebens ist dahin, deswegen wirft sie sich mit auf den Scheiterhaufen. Und da haben die Briten gesagt, hier, das geht gar nicht. Und dann hat das indische Patriarchat rebelliert und gesagt, ihr könnt nicht unsere Kultur hier einfach eben versklaven. Und Spivak arbeitet heraus, dass es eben aus der Perspektive der indischen Frauen eine ganz schwierige Situation war. Weil entweder sie schlagen sich auf der Seite der Kolonialherren, die alle Inder für rückständig und unterdrückt und unzivilisiert halten, oder sie schlagen sich auf die Seite des indischen Patriarchats, dass halt einem einfach weiter die Vorrechte gegenüber den Frauen eben auch weiter fortführen will. Und interessant ist noch, dass Spivak eben auch noch erwähnt, dass es eben nicht nur eine Frage von Kultur ist, über die wir hier reden, sondern dass eben diese Praxis der Witwenverbrennung eben auch besonders aus den Regionen stammt, wo die Witwe sonst das meiste geerbt hätte. Und da wird dann nochmal deutlich, okay, dann geht es eben nicht nur um kulturelle Praktiken, sondern geht es auch um handfeste Fragen. Wer profitiert davon, wenn jetzt die kulturellen Praktiken weitergeführt werden oder nicht? Und diese Verflechtung von Kultur und Ökonomie ist etwas, was halt eben auch heute, wo, glaube ich, die postkolonialen Studien auch heute noch einen wichtigen Beitrag leisten können. Also eine wichtige aktuelle Theoretikerin ist Gominda Bambra, auch mit einem indischen Hintergrund, die eben sich die heutige Weltwirtschaft anschaut und da halt eben auch darauf hinweist, ja, wir haben da halt eben auch tatsächlich noch viele koloniale Strukturen, die eben bis heute fortgeführt werden und die aber selten gesehen werden. Wir haben immer noch eben eine koloniale internationale Arbeitsteilung. Wir haben immer noch internationale Institutionen, wo nicht gleiche Rechte für alle gelten, sondern wie im UNO-Sicherheitsrat, im Internationalen Währungsfonds, in der Weltbank, einige Länder mehr zu sagen haben als andere, und das sind oftmals eben genau die aus dem Westen.
wir haben jetzt sozusagen über diese Theoretiker, Theoretikerinnen gesprochen, die diesen Diskurs bestimmen. Jetzt, Sie sind ja, Sie haben das ja vorhin so auch angedeutet, als Sie das erste Mal Fanon gelesen haben, da war Sie so ein bisschen schockiert, ne, über diese Art und Weise. Und dann haben Sie, ja, dann sind Sie sozusagen tiefer in dieses Thema eingestiegen, so habe ich das verstanden. Und inwiefern haben Ihre eigenen persönlichen und vor allem natürlich auch die akademischen Erfahrungen Ihre Perspektive auf dieses Thema der postkolonialen Studien geprägt?
Also ich muss sagen, für mich war das, also dass ich jetzt bei diesen postkolonialen Studien hängen geblieben bin, war halt eben eine Reaktion auf den Schock, wie wenig ich über Kolonialismus wusste, obwohl ich hier Abitur gemacht habe, studiert habe, sogar Geschichte im Nebenfach. Und dann bin ich immer wieder über Sachen gestolpert, wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Es kann doch gar nicht sein, dass ich nicht weiß, dass Anfang des 20. Jahrhunderts, während der Kongo-Gräuel unter der belgischen Kolonialherrschaft, 10 Millionen Menschen gestorben sind. Hatte ich nie was von gehört. Von der Berliner Afrika-Konferenz hatte ich auch eigentlich nie was gehört, wo eben der Kontinent aufgeteilt worden ist unter den europäischen Kolonialmächten. Und da kamen halt immer mehr Puzzlestücke dazu. Also die Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, die eben thematisiert hat, dass eben Millionen von Kolonialsoldaten eben auch auf Seiten der Alliierten gekämpft haben. Und das hat mich vor allem halt eben auch nochmal so ein bisschen erschüttert, weil ich wusste noch, ich hatte in meinem Geschichtsbuch so eine Aufstellung, welche Länder wie viel Tote im Zweiten Weltkrieg zu beklagen hatten. Und das fing an bei Russland mit 25 Millionen, ging unter bis zu Dänemark 68. Aber der Senegal war nicht dabei, Indien war nicht dabei. Also zahlreiche Kolonien, die Hunderttausende oder sogar, jetzt im Fall von Indien, über 1 Million Soldaten gestellt hatten, mit denen halt dann die Nazi-Herrschaft in Europa besiegt wurde, die wurden nicht gesehen. Also, und diese blinden Flecken, die wir dann halt eben auch in unseren Schulbüchern haben oder in unserer eigenen Bildung haben, die waren für mich halt eben der ausschlaggebende Grund, mich dann eher mit zu befassen.
Sie haben gerade diese auf diese Ausstellung abgehoben, ne? Mhm. Und da ist jetzt die Begrifflichkeit Dritte Welt gefallen, ne?
Ja.
Und vielleicht also auch nochmal so zur Erläuterung, wie es mir so präsent ist, ne? Weil die Dritte Welt wird ja im Regelfall mit großem Elend, mit einer großen Misere und mit gewaltiger Rückständigkeit sozusagen verbunden. Jetzt erstmal, wenn man grundsätzlich von Dritter Welt spricht, soweit ich das weiß, war Dritte Welt als Vokabel, das war mal ein Konzept, ne? Und womit sozusagen ganz andere Ideen mit zusammenhängen. Können Sie es für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz und prägnant erklären?
Ja, spannend, dass Sie das noch wissen. Das ist toll. Weil die Assoziation heute dann halt eben eher ist, die dritte Welt, naja, das ist dann halt irgendwie das Rückständige, das, was hinterher kommt. Und das war aber, als der Begriff geprägt worden ist, in den 50er und 60er Jahren eben auch noch anders. Da ist der in Analogie verstanden worden zum dritten Stand in der Französischen Revolution. Also halt eben auch aus dem Kontext der französischen Debatte. Und der dritte Stand, das war in der Französischen Revolution hinter Adel und Kirchenmännern, das war das Bürgertum und das war die revolutionäre Kraft, die jetzt eben auch ein neues Gesellschaftssystem eben errichten wollte. Und auf globaler Ebene hat man dann Dritte Welt in Analogie dazu gefasst. Also das sind die unterdrückten, geknechteten, kolonisierten Völker, die jetzt aber halt eben eine neue Weltordnung einfordern. Das war ursprünglich eben der Kontext, aus dem der Begriff kommt.
Und also ich erinnere eine Dokumentarausstellung, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wo im Landesmuseum wurden Filme gezeigt, wo zum Beispiel Sequenzen gezeigt wurden, da war Salvador Allende zu sehen, ne? Da waren Leute aus Algerien zu sehen, da waren viele Leute, die sozusagen ganz konkret irgendwie daran arbeiten wollten, ne? Also so auch vielleicht an einem anderen Konzept, mit einer anderen Form sich sozusagen zu sehen. Algerien hat da eine wichtige Rolle gespielt und man musste dann feststellen oder hat in diesem Film, glaube ich, festgestellt, dass da viele Leute umgekommen sind, auf mysteriöse Weise, ne? Also so, gibt's da irgendwie so Anknüpfungen, sage ich mal, dass man dieses Konzept Dritte Welt tatsächlich umsetzen wollte?
Ja, also da gab es in den 60er und 70er Jahren ja hochfliegende Pläne. Also das war in den 60er Jahren, muss man sagen, hat sich eben auf der Ebene der Weltpolitik eben noch was verschoben. Also 1960 sind viele afrikanische Länder unabhängig geworden und dann eben auch Mitglied der Vereinten Nationen geworden. Und auf einmal hatte man da halt eben eine Mehrheit des Südens, was jetzt Mitte des 20. Jahrhunderts eben noch nicht so der Fall war. Und die haben versucht, dann halt eben auf dieser Ebene auch Druck zu machen und Akzente zu setzen in der Weltpolitik. Und es gipfelte schließlich eben in den frühen 70er Jahren in den Forderungen nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung, die eben auch die ehemalig kolonisierten Länder besser berücksichtigen und ja eben auch die unterstützen sollte. Und die, da gab es halt tatsächlich auch einen Beschluss der Vereinten Nationen, dass so eine neue Weltwirtschaftsordnung eben umgesetzt werden sollte. Aber die Industrieländer des Westens haben diesen Mehrheitsbeschluss einfach blockiert, haben sich nicht dran gehalten. Und das ist, finde ich, auch wieder einfach so ein deutliches Zeichen von denen, die sich als demokratisch verstehen. Aber wenn die Demokratie dann auf internationaler Ebene sich dann halt eben auch möglicherweise gegen ihre Interessen wendet, dann sind sie dann vielleicht doch nicht mehr so demokratisch.
Naja, ich meine, jetzt wir reden ja jetzt auch gerade über eine Zeit, wo es diese sogenannte Blockkonfrontation noch gab.
Ja.
Ne? Und ich meine, da gab es ja diese Situation, man schlug sich auf die Seite der Sowjetunion oder man schlug sich auf die Seite der USA. Manche schlugen sich mal hierhin, mal dahin. Das waren ja alles Situationen, die man erlebt hat. Aber es gab ja durchaus auch der sogenannte Ostblock oder beziehungsweise die RGW-Staaten oder die Warschauer Paktstaaten haben natürlich auch eigene Interessen gehabt. Ja. Ne? Also so, was das Thema angeht. Und die waren ja, würde ich zumindest behaupten, auch Teil dieser, naja, wenn man es jetzt freundlich ausdrücken will, internationalen Arbeitsteilung. Ne?
Genau, also den Ostblock gab es natürlich auch. Man muss dazu sagen, also ich sag mal, die Sowjetunion ist jetzt nicht irgendwie ein Vorbild an demokratische Regierungsführung, aber sie hat auf jeden Fall seit 1917 eben ganz klar gesagt, okay, die Kolonialherrschaft ist völlig illegitim und gehört abgeschafft so. Und deswegen haben viele Länder im Süden halt die Sowjetunion auch eher als eine Art Verbündeten empfunden, weil sie jetzt eben im Unterschied jetzt zu den europäischen Kolonialmächten nicht, oder auch der USA, die ja auch Kolonialmacht war, nicht eben ihre Selbstbestimmungsrechte geleugnet hat. Und dementsprechend hat sich dann im Laufe der Blockkonfrontation das dann eben so entwickelt, dass eben einige Länder des Südens sich auf dem Westen, andere sich halt eben dem Osten dann eben quasi angegliedert haben. Aber es gab natürlich auch ganz stark die Bewegung der blockfreien Staaten, die gesagt haben, weder das eine noch das andere. Wir wollen jetzt eben unsere Unabhängigkeit. Wir wollen halt eben auch eine gerechte Weltordnung und wollen uns dafür jetzt nicht auf die eine oder die andere Seite schlagen müssen. Und da war die Konferenz in Bandung 1955 natürlich eben so das große Fanal. Und zu dem Zeitpunkt war es aber noch so, dass eben viele der Länder eben noch ihre Unabhängigkeit gar nicht erreicht hatten. Aber das war auf jeden Fall eben auch ein Meilenstein, wo der Süden eigentlich vorhatte, okay, wir müssen zusammenhalten, um eben hier unsere Ziele zu erreichen. Und leider hat das dann halt eben nicht so erfolgreich eben gehalten, bis zumindest eben bis in die 70er und 80er Jahre hinein. Denn wenn ich eben davon gesprochen habe, dass es in den 60er, 70er Jahren gab es halt die große Aufbruchsstimmung, die Unabhängigkeit ist erreicht worden auf internationaler Ebene. In der UNO gibt es jetzt halt eben auch viele Stimmen aus dem Süden, die eben auch was zu sagen haben. In den 80er Jahren hat sich da eine große Ernüchterung eingestellt und das hing zusammen eben auch mit der Schuldenkrise, sodass halt eben seit Ausbruch der Schuldenkrise eben die Wirtschaftspolitik des Südens, obwohl diese Länder unabhängig waren, in erster Linie doch in Washington, nämlich über IWF und Weltbank bestimmt wurde.
Okay, das ist auch ein anderes großes Thema sozusagen. Mhm. Ich möchte ganz gerne nochmal ein Stück weiter näher ins Hier und Jetzt zu kommen. Und es ist ja nun so, dass die postkolonialen Studien und die Vertreterinnen und Vertreter gerade im öffentlichen Diskurs eigentlich regelmäßig unter Antisemitismusverdacht stehen. Und meine Frage an Sie, wie sehen Sie die Kritik, dass postkoloniale Studien des Antisemitismus beschuldigt werden?
Also wenn Antisemitismus die Diskriminierung oder die Feindschaft oder halt eben Angriffe auf jüdische Menschen darstellen sollen, muss man ganz klar sagen, dann sind die postkolonialen Studien da jetzt nicht verdächtiger oder unverdächtiger als andere. Da gibt es vielleicht tatsächlich Leute, denen man das nachweisen kann, aber die gibt es bestimmt auch in der Soziologie, sag ich mal, so. Und der entscheidende Punkt ist, glaube ich, das Verhältnis zu Israel. Und da sehen die postkolonialen Studien natürlich halt eben auch die Entstehung des Staates Israel nicht unkritisch, weil letzten Endes war das halt eben auch ein Überbleibsel des Kolonialismus, das britische Mandatsgebiet Palästina, das dann halt eben seit der Erklärung von Balfour 1917 von Großbritannien eben auch den zionistischen Siedlern versprochen worden ist. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, nach der Holocaust-Katastrophe gab es dann halt eben auch viele Stimmen, die gesagt haben, so, das ist jetzt eben die Lösung, dass jetzt eben die jüdischen Menschen da einen eigenen Staat haben sollen, in dem sie sicher sind. Also da gab es zu der Zeit natürlich auch schon jüdische Intellektuelle, die gesagt haben, Moment, aber wenn wir da jetzt eben einen jüdischen Staat, einen explizit jüdischen Staat errichten, was ist denn mit den ganzen anderen Menschen, die da schon leben? Und da gab es halt natürlich eben auch die entsprechenden Überlegungen auf zionistischer Seite. Und da war ganz klar, naja, dann müssen die halt vertrieben werden. Die können ja in die anderen Länder, es sind ja genügend arabische Länder drumherum. Und vor diesem Hintergrund findet man in postkolonialen Studien eben oftmals kritische Einstellungen gegenüber Israel, aber das sagt noch nicht irgendwas darüber aus, ob es das ist auch kritische Einstellungen oder Feindschaft gegenüber jüdischen Menschen gibt. Mhm. Und das ist das, was ich halt eben als Antisemitismus eben fassen würde. Wir haben halt eben auch das Phänomen, in der Forschung spricht man eben auch von israelbezogenem Antisemitismus. Und das ist aber, und das muss man halt eben auch nochmal ganz, ganz deutlich ausbuchstabieren, israelbezogener Antisemitismus bezieht sich eben darauf, dass dann halt, nachdem ein richtiger Antisemitismus nach dem Holocaust quasi nicht mehr gesellschaftsfähig ist, dass die Leute, die halt eigentlich was gegen Juden haben, jetzt halt eben über Israel reden und über Israel schimpfen. So, und das Phänomen gibt es natürlich. Aber ich glaube, da gibt es natürlich erstmal so die Bringschuld, dass man auch nachweist, dass es nicht wirklich um Israel geht, sondern eigentlich geht es um die jüdischen Menschen, gegen die man was hat. Und das ist halt etwas, was in der hiesigen politischen Debatte in Deutschland gerade etwas verloren gegangen ist. Sondern da wird ganz schnell eben der Schluss gezogen, naja, wer Israel kritisiert, fundamental kritisiert, der muss Antisemit sein. Und das sind aber eigentlich zwei Dinge, wo man halt eben nochmal gründlich schauen sollte, okay, ist das eine wirklich notwendigerweise das andere? Mhm.
Danke erstmal für diese Einordnung. Also wir bewegen uns so langsam in Richtung Zielgerade unserer Sendung zu. Vielleicht noch eine Frage noch dazu. Also weil wir haben ja über diese postkolonialen Studien jetzt gesprochen. Und wie können sie denn möglicherweise einen Beitrag leisten, eine differenzierte und angemessene Diskussion über diesen Nahostkonflikt zu führen, ohne eben antisemitische Stereotype zu reproduzieren? Also haben Sie da eine Idee? Also weil mir hört's da irgendwie auf in der Vorstellungskraft halt auch, ne? Also das sind ja, also sind komplexe Angelegenheiten.
Also ich denke, der Beitrag, den die postkolonialen Studien da leisten können, ich weiß nicht, ob der größer ist als was die Politikwissenschaft leisten kann oder die Soziologie. Aber ein wichtiger Punkt ist, dass die postkolonialen Studien von vornherein Raum gelassen haben für Ambivalenzen und für Widersprüche. Also, dass sie halt natürlich gesagt haben, klar, der Kolonialismus ist eine Herrschaft auf der Grundlage von rassistischen Überlegenheitsvorstellungen und natürlich hat er keinerlei Legitimation und da war halt eben schon immer dieser gesellschaftsverändernde Anspruch auch mit dabei. Aber es war natürlich auch klar, dass die Kolonialherrschaft eben auch von beispielsweise in Britisch-Indien von indischen Menschen mitgetragen worden ist. Dass es halt eben so diese klaren Grenzen zwischen den Guten und den Bösen halt oftmals nicht gibt. Und dass da eben die postkolonialen Studien, vor allem halt eben auch Edward Said, über den wir schon gesprochen haben, der selber in Palästina geboren ist, im britischen Mandatsgebiet Palästina geboren ist, dass der halt trotzdem auch immer noch sehr stark auf dem Schirm hatte, naja, dass jetzt hier palästinensische Menschen einen Anspruch auf dieses Land haben, heißt jetzt nicht, dass das der einzige Anspruch ist, den irgendwelche Menschen auf dieses Land haben. Und da gibt es natürlich halt eben auch jüdische Menschen. Und da muss man sich halt eben auch einfach einig werden. Und wenn halt eben konkurrierende territoriale Ansprüche da sind, muss man halt eben auch alle angemessen berücksichtigen, ohne dass jetzt eine Partei sagen darf, okay, aber in unserer Heiligen Schrift steht, dieses Land gehört uns. Und das ist aber genau das, was die Fundamentalisten sowohl auf der muslimischen als auch auf der jüdischen Seite sagen. Und genau, und das sagt dann aber halt eben auch jemand aus den postkolonialen Studien, der selber diese Erfahrung von Vertreibung in seiner Familie halt eben auch ganz stark mitbekommen hat. Und das finde ich schon eine große Leistung. Also, dass man selber eben von eben so starker Gewalt betroffen war, jetzt eben im Kontext dieser Siedlungskolonie, dann halt eben nicht zu sagen, okay, die müssen weg, sondern zu sagen, nee, Moment, vielleicht haben die ja auch eben eine Grundlage, eine Legitimation. Und ja, und das ist halt eben auch das, wo ich mir wünschen würde, dass eben die postkolonialen Studien da auch einen Beitrag leisten können, dass sie nicht nur zeigen, okay, jetzt in diesem Konflikt um Israel und Palästina gibt es eine Reihe von kolonialen Sichtweisen, von kolonialen Legitimationen und Selbstverständnissen, die halt eben auch aufgeploppt sind, wenn jetzt eben israelische Minister eben die Palästinenser als menschliche Tiere beschreiben und so weiter. Sondern es gibt halt eben auch durchaus noch eben diese Ambivalenzen. Es gibt eben unterschiedliche Perspektiven, wie man auf dieses Thema blicken kann. Und dementsprechend kann jetzt die Lösung auch nicht sein, also entweder es gehört jetzt eben den Palästinensern oder es gehört irgendwie den jüdischen Israelis und die anderen müssen hier verschwinden, sondern dass man da halt eben auch eine Lösung findet, mit der dann eben auch alle Menschen dort leben können.
Naja, das Thema ist ja so groß, also das, ne, Sie haben eben das Wort Lösung angesprochen, das werden wir jetzt hier in dieser Sendung nicht mehr finden und wir sind ja jetzt auch, wir bewegen uns auf die Zielgerade zu, vielleicht noch so 2 Minuten, ganz kurz, ich möchte nochmal so einen Bogen in die Zukunft jetzt schlagen. Mhm. Welche zukünftigen Entwicklungen oder Forschungsschwerpunkte sehen Sie für die postkolonialen Studien und wie können diese Studien uns möglicherweise helfen, unsere Welt besser zu verstehen und, was ich ganz am Anfang immer so mitgehört habe, sie auch zu einem besseren Ort zu machen.
Ich glaube, dass die postkolonialen Studien da einen wichtigen Beitrag leisten können, indem sie uns helfen, das zu hinterfragen, was wir gelernt haben. Denn was wir gelernt haben, ist halt eben auch dieses Wissen, hier in Europa aufzuwachsen und im Selbstverständnis, naja, wir sind ein modernes, entwickeltes, demokratisches Land und so weiter. Und dadurch, dass dann halt eben aber die postkolonialen Studien uns nochmal eben auf Sachverhalte stoßen, die da nicht so ganz passen. Dadurch, dass sie uns darauf aufmerksam machen, okay, also schaut mal bitte, was in den letzten 500 Jahren eben passiert ist und worauf denn eben so dieser tolle Entwicklungsprozess in Europa und Nordamerika gründet, nämlich auf der Vertreibung und Ausplünderung und Ermordung letzten Endes auch zahlreicher Menschen in den Kolonien. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir dann durch die postkolonialen Studien eben auch nochmal lernen können, okay, es sind viele Sachen von denen, was wir hier als Privilegien, als selbstverständlich haben, die sind Produkt dieses historischen Prozesses, der alles andere als demokratisch und menschenrechtlich okay war. Und ich glaube, wenn die postkolonialen Studien da einen Beitrag leisten können, dass eben Menschen dann heute auch nochmal hinterfragen, ob das alles so fair und gerecht ist, wie es gerade läuft, und sich Gedanken machen, wie halt eben auch diese Privilegien abgebaut werden können, wie eben tatsächlich gleiche Rechte für Menschen in aller Welt eben auch praktisch umgesetzt werden können, dann wäre das schon mehr, als ich mir wünschen darf.
Okay, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank. Bei uns heute im Stadtlabor zu Gast Professor Dr. Aram Ziyai, Inhaber der ersten Professur für postkoloniale Studien in den Gesellschaftswissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, die an der Universität Kassel angesiedelt ist. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass Sie Ihre Expertise hier eingebracht haben und unsere Perspektive ein Stück weit erweitert haben und sind gespannt, wo wir da noch hinkommen. Wir verabschieden uns mit einer kurzen Musik. Bis dahin.